Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Zwischen den Seiten. Herzlich willkommen zur 40. Ausgabe des Culture Clubs. Der Februar lädt dazu ein, den Blick zu schärfen auf Bücher, Debatten und darauf, wie Kultur heute erzählt und vermittelt wird. Darüber sprechen wir in dieser Folge mit drei Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf Literatur blicken. Der Moderatorin und Kulturjournalistin Julia Westlake, dem Buchhändler John Cohn und dem Schriftsteller Mirko Bonnet. Aufgenommen wurde diese Folge im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg und präsentiert wie immer von HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Julia Westlake, du wurdest 1971 in Bad Segeberg geboren und hast Germanistik und Politikwissenschaften studiert. Seit den frühen 90er Jahren arbeitest du für Radio und Fernsehen, vor allem beim NDR. Besonders prägst du die Kultur- und Literaturlandschaft im Fernsehen. Seit 2007 moderierst du wöchentlich das Kulturjournal, bis zur Einstellung auch das Bücherjournal, die älteste Literatursendung im deutschen Fernsehen. Seit 2022 bist du zudem Moderatorin beim Hörfunksender NDR Kultur. Was war denn so das erste Buch, was dich so richtig geprägt hat in deiner Kindheit?
Das war bestimmt Pippi Langstrumpf, glaube ich, weil meine Oma hat hier an der Staatsbibliothek in Hamburg gearbeitet und damals habe ich noch diese, das war noch nicht die, die wir jetzt kennen, so eine anders gemalte Pippi Langstrumpf und die durfte ich mir da immer nehmen, wenn ich mitgekommen bin. Und ich habe es geliebt und es ist auch so geblieben. Große Astrid Lindgren-Followerin.
Unbedingt. Mirko Bonnet, du wurdest 1965 in Tegernsee geboren und lebst seit 1975 in Hamburg mit einem zweiten Zuhause in der Provence. Seit den frühen 90ern schreibst du Gedichte, Romane und Essays und bist als Übersetzer tätig. Deine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, auch als Hörbuch und Hörspiel umgesetzt und vielfach ausgezeichnet. Zuletzt erhieltst du 2024 den Hubert-Fichte-Preis und 2025 den Hannelore-Grewe-Literaturpreis. Wer hat dich denn geprägt? Welche Romanfigur in der Kindheit?
In der Kindheit?
Mhm. Was war so das erste Buch, was dir noch so in Erinnerung ist?
Gulliver?
Ach.
Würde ich sagen.
Ja.
Gullivers Reisen?
Das ist vielleicht sogar ein kleiner Hinweis, dass du dich für einen Ort auch nicht entscheiden kannst und auch durch die Gegend reist, von den Wohnorten her schon.
Ja, ich fand immer dieses Leben unter den kleinen Menschen und unter den großen Menschen, unter den Riesen und unter den sogenannten Zwergen faszinierend, den Gegensatz. Ich habe mich immer gefragt, wie hängt das zusammen? Wo ist die Mitte?
Mhm. Das fragt sich bestimmt auch John Cohn. Du wurdest 1968 in Wigmansworth in Großbritannien geboren und bist nebenbei bemerkt mehrfacher deutscher Meister im Sechser Rasenradball. Seit 2002 führst du gemeinsam mit Daniela Dobernick die Buchhandlung Cohn und Dobernick mit dem erklärten Ziel, jeden Tag guten Buchhandel zu machen. Aktuell organisierst du Lesungen mit Louise Brown im Februar, Nefili Kavouras im März und Benjamin Mark im Mai. Im April bist du außerdem Gastgeber des flexiblen Schmökerns. Lieber John, was war denn dein erstes Buch, was du nicht mehr loslassen konntest?
Ich habe jetzt natürlich schon ein bisschen Zeit gehabt zu überlegen und ich glaube, so aus der Kindheit richtig fällt mir da gar nichts ein. Da habe ich so ein bisschen querbeet gelesen. Aber ich habe einen 5 Jahre älteren Bruder und der hatte alle Edgar Wallace Goldmann-Taschenbücher und die habe ich dann ihm hinterher gelesen. Das ist wirklich, glaube ich, was so aus meiner, also eher schon frühen Jugend-Teenager-Zeit so, da habe ich diese Edgar Wallace-Dinger gefressen.
Die waren dann wahrscheinlich aber nicht der Grund, dass du später Buchhändler geworden bist. Wann stand denn dieser Weg fest?
Also fest stand er so nie, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich das so lange in meinem Leben machen würde. Aber ein Aha-Erlebnis war tatsächlich, ich bin in einer Kleinstadt in Hessen groß geworden. Da gab es nicht so arg viel, aber es gab eine kleine Buchhandlung, die damals von sehr engagierten jungen Leuten gegründet wurde, mit einem Plattenladen und einem Café. Und da habe ich viel Zeit verbracht. Es war noch natürlich, bevor es viele andere Informationsmöglichkeiten gab. Und was ich so wahnsinnig spannend fand und eigentlich auch bis heute, dass man in Büchern alles finden kann. Es geht ja nicht nur um Literatur, sondern es gibt ja auch zum Beispiel Geschichte, hat mich damals schon sehr interessiert und habe in dieser Buchhandlung Stunden verbracht und als 15-Jähriger über die Weimarer Republik gelesen, solche Sachen. Also das war, glaube ich, das, was mich fasziniert hat, dass man einen Raum hat, in dem man eigentlich das Wissen der Welt verbinden kann.
Ja, Mirko, gab es bei dir so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so, jetzt mache ich nichts anderes mehr und schreibe und übersetze?
Ja, im Moment würde ich nicht sagen, vielleicht nenne ich mal zwei Augenblicke. Ich habe angefangen zu übersetzen, als ich bestimmte Songtexte von Nils Lofgren und Neil Young nicht verstanden habe. Und dann habe ich versucht, diese Songtexte auf Deutsch zu übersetzen und nachzubauen, so dass man sie auch auf Deutsch hätte singen können. Das war sehr wichtig. Und ich erinnere mich an eine Busfahrt von der Schule, da war ich ungefähr 17, nach Hause. Da habe ich bei einer jungen Frau, die neben mir saß, Gedichte gelesen, mitgelesen und dachte mir, meine Güte, was ist das denn? Das hat mich total elektrisiert und das waren die Gedichte von Georg Trakl.
Julia Westlake, hast du schon sehr früh ein Talent gehabt zu moderieren? Warst du schon Klassensprecherin und sowas alles? Oder wann bist du auf einmal, hast du vor einer Kamera gestanden?
Nee, gar nicht. Das war auch gar nicht geplant. Also ich habe nur Zeit überbrücken wollen, weil ich wollte eigentlich Theaterwissenschaften studieren. Und habe dann aber, weil es in Hamburg nicht ging und ach, es war alles schwierig, ich hatte auch nicht gut genug, mein Abi war nicht gut genug, habe ich mich dem Journalismus zugewandt als Überbrückung.
Dafür hat's gereicht.
Dafür hat's gereicht. Und dann musste ich ein Praktikum machen und das war beim NDR und so bin ich da gelandet und nie wieder weggekommen.
Du hast zwischendurch ja auch die NDR Talkshow moderiert. Jetzt ist aber die große Liebe irgendwie Kultur.
Ja, schon immer, schon immer.
Da bist du, auf diesem Pfad bist du vorher schon gewesen.
Ja, definitiv. Ich habe schon, wie gesagt, Theater. Ja. In der Schule, also als ich 15, 16 war, habe ich am Theater Lüneburg Statisterie gemacht. Ich war mir sicher, ich gehe ans Theater, völlig klar. Schauspielerin vielleicht nicht unbedingt, aber Regie, Dramaturgie, dann später Staatstheater Hannover war ich Monate während des Studiums. Kultur war also schon immer da und Germanistik habe ich ja studiert, also die Literatur sowieso mein Liebstes.
Die einen hatten nicht so einen ganz weiten Weg, um nach Hamburg zu kommen, die anderen haben ein bisschen Anlauf genommen, sogar aus Großbritannien sozusagen. Was hat euch denn hier in Hamburg gehalten, John?
Also, das habe ich ja eben schon erwähnt, ich habe eben bis zum Abitur in einer Kleinstadt in Hessen gelebt und mir war... Damals war es halt Frankfurt, was der nächste Ort war, der so ein bisschen spannender war. Und ich wollte eigentlich als 18-, 19-Jähriger gerne mal in einer Großstadt leben und gucken, was da so ist. Und dann gab es damals für mich eigentlich nur Köln, Berlin oder Hamburg. Und Berlin war gerade Zeit Mauerfall. Ich bin so 91 nach Hamburg gekommen und das war mir damals too much, glaube ich, aus der Kleinstadt in dieses riesige Berlin und Hamburg kannte ich schon ein bisschen und ja, dann bin ich hierher und bin auch geblieben.
Mirko, wie war es bei dir?
Also was mich in Hamburg gehalten hat, ist glaube ich tatsächlich die Literatur oder besser gesagt die Literaturszene, die ja um die 90er herum besonders, ja Ende der 80er bis Mitte der 90er sehr viel stärker ausgeprägt war, als sie heute ist. Zumindest, wenn ich das beurteilen kann. Das Literaturhaus war ein wesentlich offenerer Ort damals, als es jetzt die letzten 15 Jahre
gewesen ist. Jetzt ist es wieder...
Es wird wahrscheinlich jetzt wieder offener werden, das denke ich auch. Und mit Antje Fleming wird das hoffentlich passieren. Und ich habe halt sehr viele Freunde, die bis heute meine Freunde sind, in der Zeit kennengelernt. Wir haben Literaturgruppen gegründet, wir haben Literaturzeitschriften gegründet und abgesehen davon, dass Hamburg natürlich auch wirklich mein Zuhause ist, die Stadt, die mir immer gut getan hat und die einzige, in die ich immer wieder gerne zurückkomme, egal bei welchen Temperaturen.
Julia.
Ja, Mirko hat es gerade gesagt.
Deine große Liebe Kultur und auch Hamburg?
Ja, total. Das ist die einzige Stadt, in der ich gerne bin. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht so ein Stadtmensch. Und Hamburg, dadurch, dass aber auch die besagte Großmutter hier gelebt hat, war ich als Kind ganz oft in Hamburg. Es fühlt sich wie zu Hause an und keine andere Stadt kann das für mich. Und Berlin ist mir auch zu hart, ehrlich. Also ich bin da gerne mal, aber das ist nicht mein Pflaster. Kulturell interessant, Hamburg aber auch.
War denn aus deiner Sicht früher auch vieles besser im Kulturbetrieb? Mirko hat das ja schon leise angedeutet. Wir wollen da gleich mal tiefer reingehen.
Nee, das kann ich so gar nicht sagen. Da würde ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich war aber ja auch nie selbst produzierende Kulturschaffende. dann wäre ich vielleicht jetzt auch besser in der Lage, das zu beurteilen. Ich fand es immer spannend. Ich finde es auch jetzt spannend. Aber ich fand es natürlich in der Zeit damals auch rasend spannend. Da war man aber auch selber, ich weiß manchmal nicht, ob es nicht an einem selber liegt. Man war ja selber jung und offen für alles und irgendwie auch wilder unterwegs, viel kompromissloser. Heute ist man ja vielleicht auch gar nicht mehr so, weiß nicht, belastbar und denkt dann, das Leben ist langweiliger geworden. Weiß ich nicht.
John, war dein Leben früher wilder? Also das berufliche Leben.
Das berufliche?
Ja.
Nee. Ich weiß nicht, da sehe ich nicht so einen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Naja, ich habe natürlich auch jetzt ja auch nicht, auch gehe jetzt langsam auf die 60 zu und dann hat man natürlich schon eine Menge gemacht und noch eine Menge verschiedener Dinge gemacht. Aber ich sehe das eigentlich nicht so, dass früher alles besser oder wilder war oder sowas. Aber natürlich ist man altersbedingt, wie Julia das eben auch schon sagte, ist man mit Anfang 20 vielleicht andere Dinge und hat auch ein bisschen mehr Energie für manche Dinge als mit Mitte 50.
Das ja, man ist einfach klar. Satter irgendwie auch so und auf eine doofe Art satter. Also ich finde, man kann auch mal bei sich selbst anfangen, nicht immer nur die Umstände beschimpfen.
Achtung, Achtung, Werbung. Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch. Damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt Share, Share Now oder Miles Auto mieten, ein Tier oder Voi E-Scooter oder ein Moja Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Mirko, wie waren denn die Umstände damals? Was war denn da besser?
Ich will das gar nicht so voneinander abgrenzen. Es gibt heute genauso gut Dinge, die besser sind, als sie damals waren. Aber ich kann mich erinnern, dass Thomas Kling im Literaturhaussaal saß und 20 Leute um sich geschart hat und man ihm zuhörte. Ich kann mich an Robert Creedys Lesung im Literaturhaus erinnern. Es gab damals eine ganz andere Präsenz der Avantgarde, der sogenannten literarischen Avantgarde, die einfach verschwunden ist. Ja.
Überall verschwunden oder nur hier?
Aber die ist ja nicht nur in Hamburg verschwunden, oder?
Na, ich glaube schon, dass sie in Berlin noch eine ziemliche Bedeutung hat. Oder auch in Köln. Aber in Hamburg war damals ein literarisches Widerstandsnest. Und das wurde auch angefüttert durch Besuche. Und da kamen dann auch zur Creedy-Lesung, da kamen 150 Leute, zu Thomas Kling kamen 200 Leute. Das ist heute vollkommen unvorstellbar. Nicht nur, weil Thomas Kling nicht mehr lebt, aber es gab einfach ein viel größeres Publikum seinerzeit. Mhm. Und die Unterhaltsamkeit spielte eine marginale Rolle. Mhm. Das ist, glaube ich, der eigentliche Unterschied.
Und liegt es dann mehr am Publikum als an der Stadt? Also an der gesamten, weiß ich nicht, Kulturgenussgewohnheit inzwischen?
Da fehlt mir der Einblick. Es mag stimmen, dass wir natürlich alle irgendwie älter geworden sind und dass sich natürlich auch die ganze Architektur des Literaturbetriebs und auch Kulturbetriebs verändert hat und vielleicht auch verändern musste. Aber ich glaube, es gab eine größere Vielfalt. Es ging nicht nur um die Verkäuflichkeit.
John, du hast zumindest Einblicke in die Bücherverkäufe. Ist es heute schwieriger, Bücher zu verkaufen? Werden weniger Bücher verkauft als vor 20 Jahren?
Insgesamt nein. Also insgesamt werden genauso viele Bücher verkauft. Ist für mich natürlich ein großes Thema, weil ich, solange ich Buchhandel mache, das Ende des Buches prophezeit wird und ich immer wieder nur sagen kann, das ist nicht so. Es ist ein unheimlich starkes Medium. Und es gibt einfach viele Menschen, die sehr gerne und viel lesen. Was sich, glaube ich, statistisch ein bisschen verändert hat, es sind weniger LeserInnen, die wenigen, die aber lesen, lesen mehr. Mhm. Das ist so ein bisschen ein Trend. Aber insgesamt sehe ich das nicht, überhaupt nicht negativ. Und ich glaube auch, dass das Buch immer seinen Platz haben wird, auch das gedruckte Buch. Und es gibt ja auch dann also ewige Diskussionen, auch Thema E-Book und gedrucktes Buch und analog und digital und so weiter. Das analoge Buch ist einfach ein sehr, sehr ausgereiftes Medium, mit dem man unterhalten kann, mit dem man Avantgarde machen kann, mit dem man alle Möglichkeiten hat. Und dieses Analoge hat einfach auch viele Vorteile.
Und darf ich dazwischen fragen?
Unbedingt.
Würdest du sagen, dass weniger Gedichtbände verkauft werden als vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren?
Also ich muss mich insofern outen, dass ich selber kein Lyrikmensch bin. Ich habe mein Leben lang den Zugang zur Lyrik nie so richtig bekommen, immer wieder versucht, aber einfach nicht richtig geschafft. Wenn ich jetzt nur von unserer Buchhandlung ausgehe, finde ich eher in letzter Zeit, dass es wieder mehr Leute gibt, die explizit nach Lyrik fragen. Also wir haben eine kleine, feine Lyrikabteilung und es kommen immer wieder Menschen und fragen genau danach. Und gibt ja auch da zum Beispiel Kay Tempest fällt mir jetzt gerade ein, als auch Avantgarde und auch verkäuflich und auch mit großem Publikum, wenn dieser Mensch auftritt, werden auch die Hallen gefüllt. Und also von daher glaube ich schon, dass es das alles gibt.
Ist es ein bisschen so, du sagst, okay, die Leute ziehen nicht mehr so ein bisschen. Ist es ein bisschen wie auch in der Musikbranche? Konzerte von Ed Sheeran oder Taylor Swift sind rasend schnell ausverkauft, egal zu welchen Preisen, aber Konzerte im Molotow haben es dann doch schwerer. Wie ist das so mit dem Buchnachwuchs? Sitzt man dann da mit 6 Leuten zusammen?
Nee, also ich sag's mal so, ganz aktuell kann ich jetzt gerade sagen, wir machen jetzt demnächst mit Nefeli Kafuras, einer Debütantin in Hamburg, eine Veranstaltung, die vorher schon im Literaturhaus ihre Premiere feiert. Also wir sind quasi Zweitverwerter und ich weiß, dass sie auch schon andere Termine in Hamburg hat. Und klar, also wir haben in der Buchhandlung, wenn wir in der Buchhandlung direkt was veranstalten, dann haben wir immer so roundabout 60 Leute da und wir haben Stand heute die Hälfte der Tickets schon verkauft. So, finde ich jetzt nicht so schlecht.
Nö.
Ja, ich glaube, es kommt auch immer drauf an, wohin man seine Aufmerksamkeit richtet. Also Harbourfront ist vielleicht so die Taylor Swiftigkeit der Literaturveranstaltung. Ja. natürlich, das ist groß, da werden unglaubliche Preise aufgerufen, da kommt dann Harpe Kerkeling und der Saal ist voll. Das ist natürlich was ganz anderes als eine kleine, feine Lesung bei John in der Buchhandlung, wo vielleicht auch Leute eingeladen werden, die nicht das Schauspielhaus füllen würden, aber natürlich unbedingt muss man da hingehen und man muss diese Veranstaltung sehen und würdigen und nicht vergessen.
Vor einigen Monaten gab es eine Gedenklesung für Adam Zagajewski, den großen polnischen Lyriker. Da waren 10 Leute im Publikum im Literaturzentrum. Und das wäre vor 20 Jahren, wären das mindestens 80 gewesen.
Weil du das Harbourfront ansprichst, es gab jahrelang auch immer wieder Kritik aus den Clubs, dass das Reeperbahn-Festival ganz viel Fundament wegsaugt, weil es ist halt auch so eine Eventisierung. Viele Bands spielen in kurzer Zeit auf der Reeperbahn und danach haben die Jugendlichen kein Geld mehr. Ist das mit dem Harbourfront auch so oder ist es eher ein Förderer der Literatur in Hamburg, John?
Ach, Diplomatie ist jetzt angesagt.
Ja.
Nein, also ich glaube, man weiß das auch, also innerhalb der Literaturszene in Hamburg, also wir Buchhandlungen sind jetzt nicht unbedingt große Freunde des Harbourfront Festivals. Würde ich tatsächlich ein bisschen vergleichen, vielleicht mit dem Reeperbahn Festival an manchen Stellen. Es ist natürlich so, dass da sehr große Sachen veranstaltet werden, aber auch nicht nur und dass manchmal wir gerne Sachen machen würden und dann ist es eben schon beim Harbourfront und dann dürfen wir das nicht mehr und es ist für uns einfach nur Konkurrenz, muss man ganz klar sagen. Und ich denke eben, dass wir Buchhandlungen, ich will jetzt gar nicht nur von unserer sprechen, es gibt ja tollerweise in Hamburg noch viele andere wirklich sehr gute Buchhandlungen, die auch Literaturveranstaltungen regelmäßig durchführen und naja, wir machen halt das ganze Jahr und wir kümmern uns um das Buch das ganze Jahr. Wir sind immer da von Montag bis Samstag und ja, und dann kommt eben so ein Raumschiff daher plötzlich, das zum Teil unsere Plätze eingenommen hat, damals vor, also wie lange das jetzt her ist, 15 Jahre. Wir haben teilweise Büchertische gemacht bei Veranstaltungen, die vom Harbourfront dann übernommen wurde und dann durften wir den Büchertisch nicht mehr machen, weil das Harbourfront natürlich auch mit einer Buchhandlung zusammenarbeitet, die dann exklusiv ist. Das alles gefördert mit öffentlichen Geldern, ja, also so richtig toll finden wir es nicht.
Julia, was hier im Culture Club immer mal wieder angesprochen wird, ist, dass Kultur zu wenig Fläche hat in den Medien, dass zu wenig über eben die kleineren Dinge irgendwie berichtet wird. Du hast es selber erlebt, das Bücherjournal ist, ich sage es jetzt mal, weggespart worden. Ja. Du bist dann ja auch jetzt im Radio, da passiert ja noch eine ganze Menge im kulturellen Berichterstattungsbereich. Was glaubst du denn, warum ist dem denn so, dass auch Zeitungen wie das Abendblatt oder die Mopo auch online weniger Kulturberichterstattung machen?
Tja, da stecke ich natürlich überhaupt nicht drin, bei der Mopo und bei anderen Zeitungen. Ich kann für den NDR sprechen ein bisschen und kann sagen, ich finde, also gerade das Radio versucht natürlich sehr viel Kultur abzubilden. Und zwar in ganz Norddeutschland, das ist ja riesig. Also das ist ja eine Riesenfläche von Uelzen bis Hamburg. Das ist eine kleinere Stadt bis zu einer großen Stadt, wo immer was los ist. Das ist natürlich nicht alles abbildbar und trotzdem versucht man es. Das mit dem Bücherjournal habe ich sehr, sehr bedauert, weil ich finde, dass das Buch auch ins Fernsehen gehört und dass ein anständiges Buchformat ins Fernsehen gehört, wo auch Zeit ist, wo man wirklich auch ein bisschen vertieft über die Bücher sprechen kann, wo Autorinnen und Autoren eingeladen werden. Das finde ich richtig traurig und da stecke ich jetzt auch nicht so richtig drin in solchen Entscheidungsstrukturen. Ich finde es schade.
Also wenn wir über Büchersendungen sprechen, dann fällt mir da Dennis Scheck ein und ehrlich gesagt zucke ich jedes Mal zusammen, wenn der Bücher in Schredder schmeißt. Also ich habe überhaupt nichts gegen hämische Kulturkritik. Wenn Leute ihr Werk zur Verfügung stellen, dann soll sie auch kritisiert werden. Aber ich habe bis heute Schwierigkeiten, Bücher eben in den Müll zu schmeißen. Das mache ich nie, sondern ich gebe sie immer weiter. Und wie dann in so einer Sendung die Bücher in Schredder geschmissen werden, nur weil Elsie sie vielleicht nicht gut findet.
Ja, also das, man muss ja auch wissen, diese Fernsehsachen sind für Verlage unglaublich wichtig, weil kommt ein Buch vor, verkauft es sich in irgendeiner Talkshow auch
und wird einmal nur hochgehalten
mit, nee, das ist nämlich dann das Problem. Also das ist dann schon auch ein bisschen schwierig.
Weil ich habe mal gehört, bei Restaurantkritiken ist es so, wenn ein Restaurant nicht so gut begutachtet wird von Kritikern, dann rennen die Leute dahin, um zu checken, ob es denn wirklich schlecht ist. So ist es mit Büchern offensichtlich nicht.
Das wäre ja schön. Also jedes Buch mehr, das sich verkauft, wäre ja super. Ich mag auch so Streitformate. Das ist ja auch, der eine findet es super, der andere findet es nicht gut. Hauptsache Bücher werden besprochen, kommen vor, haben Fläche.
Mhm. Mirko, bist du Konsument von solchen Sendungen und Streitformaten?
Nein. Nein. Es sei denn, ein Freund oder eine Freundin, eine Kollegin oder ein Kollege wird besprochen im Fernsehen, dann sehe ich mir das gerne mal an. Aber ich höre sehr viel Radio, nicht nur im norddeutschen Raum, der ja auch bis Kiel geht und Flensburg.
Absolut, ich habe auch nur Uelzen und Hamburg als Vergleichsgrößen genannt. Ne? Kleine Stadt, große Stadt.
Aber ich finde auch, das Radio-Feuilleton hat momentan die Funktion, die Literaturkritik zu retten. Und das tut sie sehr tapfer. Das tut das Radio sehr tapfer. Und das höre ich mir sehr gerne an, wenn Leute wie Joachim Scholl oder auch Nico Bleutke, Maike Albart auf Deutschlandfunk Kultur oder auf dem Deutschlandfunk oder auch im NDR natürlich Bücher besprechen und das inzwischen mit einer Profundität tun, die man im Feuilleton kaum noch lesen kann.
Mhm. Wenn wir jetzt so die verschiedenen Seiten von Hamburg, Festivals, Buchhandlungen, Kulturberichterstattung betrachtet, wie gut ist Hamburg denn zu dir als Autor?
Na, momentan sehr gut. Ich habe zwei große Preise bekommen innerhalb von 2 Jahren. Ich wundere mich, dass ich noch nicht gelyncht worden bin, aber ich habe sehr lange Jahre gehadert mit Hamburg als meiner literarischen Heimat, weil hier so gut wie nichts für mich passierte. Aber so ist es halt, ja. Es ist dafür anderswo passiert und jetzt in meinen 60ern bin ich anscheinend so eine Art, ja, Granddaddy oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, es fühlt sich merkwürdig an, ja. Aber ich halte an meiner Stadt fest und versuche auch dem Literaturbetrieb hier in Hamburg etwas zurückzugeben von dem, was mir passiert ist, und das geht schon.
John, habt ihr jemals überlegt zu expandieren oder möglicherweise sogar, oh Schreck, aus dem Karo-Viertel wegzuziehen, weil irgendwo in einer super-duper Einkaufspassage eine Fläche frei werden würde?
Also den Standort aufzugeben, den wir jetzt haben, sind wir nie auf die Idee gekommen, weil wir auch ganz bewusst genau dort damals eine Buchhandlung eröffnet haben und da auch sehr, sehr gerne sind und es einfach ein toller Ort ist mit sehr tollen Menschen, die dort wohnen und auch kommen und also auch aus anderen Stadtteilen herkommen. Auf keinen Fall. Also weggehen auf keinen Fall. Wenn man das über 20 Jahre macht, gibt es natürlich immer mal wieder Momente und Gelegenheiten, wo man nachdenkt. Wir haben uns am Ende immer dagegen entschieden. Es war nie eine Einkaufspassage. Es gibt durchaus noch andere Orte in Hamburg, wo ich denke, dass man so eine Buchhandlung, wie wir sie machen könnte. Also um es mal im betriebswirtschaftlichen Modus zu sagen, es gäbe Märkte. Aber auch aus persönlichen Gründen und weil man sich dann natürlich auch überlegen muss, was das wirklich bedeutet und was es auch für unseren Urladen bedeuten würde, haben wir uns immer dagegen entschieden. Ich denke manchmal, es gibt andere Beispiele in Hamburg, es gibt eine Hamburger Buchhandlungskette, kann es auch sich sagen, Heimann, da war es so, wenn ich das richtig weiß, dass es dann übergeben wurde an die Kinder, an Bruder und Schwester. Und da waren die vielleicht so Mitte 30 und die haben dann ja auch expandiert. Und ich glaube, es ist einfach eine andere Situation. Das ist dann wieder auch so eine Energiegeschichte. Ne? Mit 30 kann man Dinge machen, die man vielleicht dann mit 50 nicht unbedingt nochmal.
Mhm. Julia, wo konsumierst du denn Literatur am liebsten? Zu Hause auf dem Sofa oder gehst du auch mal raus auf dem Altonaer Balkon oder wie auch immer?
Nee, ich lese am allerliebsten zu Hause oder im Zug. Im Zug finde ich perfekt, weil man gleichzeitig super vorankommt. Also man macht irgendwie Strecke und hat
sowohl
prima.
Sowohl im Buch als auch im Zug dann.
Genau, ist prima in einer Welt, wo man die Umgebung nicht mehr wahrnehmen muss, ist auch schön. Aber zu Hause am allerliebsten.
Ja.
Ja, das finde ich total gut. Das war auch schon immer so. Ich habe ja, seit ich lesen kann, habe ich Bücher verschlungen. Ich hatte als Kind schon, wir hatten zwei Bibliotheken, einen so einen Bus und eine so eine Kleinstadtbibliothek und beide Kinderabteilungen hatte ich leer gelesen. Musste dann anfangen mit so Johannes Mario Simmel und solchen Büchern. Mit 12, keine Ahnung.
Mirko, wo liest du denn am liebsten?
Am liebsten lese ich draußen, im Stehen, beim Rauchen.
Echt?
Ja, entweder in Hamburg hier, aber mein liebster Leseort.
Aber der Regen tropft doch dann die ganze Zeit auf die Bücher.
Nee, das ist ein überdachter Balkon, da regnet es nicht, deswegen mache ich es ja auch.
Okay.
Aber mein liebster Leseort ist in der Provence auf unserer Terrasse unter dem Feigenbaum.
Mhm.
Und wenn ich da in Ruhe gelassen werde von Moskitos und Wespen, dann ist das einfach perfekt.
Und wo schreibst du am liebsten? Auch genau da oder unterscheiden sich die Orte?
Ich schreibe eigentlich inzwischen nur noch an meinem Schreibtisch. Ich habe jahrzehntelang auch in Hotelzimmern oder auch im Zug geschrieben. Das tue ich inzwischen nicht mehr. Meistens entweder am frühen Morgen, Vormittag oder am späten Abend bis tief in die Nacht hinein. Ja. Immer dann, wenn es einigermaßen ruhiger ist.
John, ich habe keine Ahnung, wie viele neue Bücher jede Woche erscheinen. Wie viele Bücher kriegt ihr ungefähr so pro Woche?
Ich weiß ich auch nicht. Viele.
Also sagen wir mal, sehr viele. Die kann man ja nicht alle lesen. Wie viele Bücher liest du denn in der Woche?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich auch Wochen, wo ich überhaupt kein Buch lese, weil ich einfach überhaupt keinen Kopf dafür habe. Und wir machen ja auch tatsächlich Einzelhandel. Und das ist immer viel mit tagsüber auch quatschen und vielen, also mit anderen Menschen reden und sehr intensiv oft und 87 E-Mails beantworten, wie das in anderen Berufen auch ist. Und manchmal habe ich einfach überhaupt nicht die geistige Kapazität, um wirklich sinnvoll zu lesen. Dafür gibt es andere Wochen, da lese ich 4 Bücher. Also.
Und liest du auch quer viel?
Nee, quer mache ich nicht. Das bin ich irgendwie, weiß ich nicht. Entweder ich fange Bücher an zu lesen und wenn ich merke, das ist nicht meins, dann lege ich es weg und nehme das nächste. Wenn ich aber das wirklich gut finde, dann lese ich es auch zu Ende. Also ich finde so dieses vorne, mitten, hinten mal reingucken wäre vielleicht ganz schlau, weil man noch ein größeres Portfolio an Büchern hat, die man den KundInnen gegenüber ja besser erklären könnte. Aber ich mag das einfach nicht.
Nee, das ist auch, ich empfinde es seit dem Studium so, da musste ja auch viel gelesen werden, Germanistik, dass man so einen Kampflesemodus hat. Also ich mag den gar nicht, wenn man so schnell lesen muss, weil man es irgendwie fertig kriegen muss. Das ist ganz gruselig, finde ich.
Kann ich mich nur anschließen. Ich lese auch genau wie du, John. Ich lese entweder ein Buch ganz und dann auch wirklich jeden Satz oder jedes Gedicht oder ich leg's weg.
Mirko, du hast gerade gesagt, du wunderst dich, dass du noch nicht gelyncht wurdest, weil du zwei sehr bedeutende Preise in den letzten 2 Jahren bekommen hast. Wer sollte dich denn lynchen? Oder anders gefragt, wie ist denn so die Autorinnengemeinschaft in Hamburg so unterwegs?
Gibt's die noch?
Das weiß ich nicht. Das wirst du mir erzählen.
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die gab's mal, aber das ist alles sehr zersplittert. Es sei denn, man ist wirklich eng befreundet, hält aneinander fest, überwindet Rivalitäten und Missgunst. Und was lässt sich auch helfen.
Was hat euch denn damals ausgezeichnet im Gegensatz zu
Widerstand und mangelnder Erfolg? Also im besten Sinne Erfolg. Das heißt, dass etwas aus etwas erfolgt. Und das hat uns zusammengeschweißt und wir haben einfach Projekte umgesetzt mit aller Kraft, viel diskutiert und Dinge auf die Beine gestellt. Magazin, Literatur, gab es nur in 3 Nummern, aber ist legendär. Wir haben die Werft gegründet, einen Literaturverein, das Forum junger Autoren von Sascha Isarions, das es immer noch gibt. Heute heißt es richtigerweise Forum junger Autorinnen und Autoren, wo wir uns monatlich getroffen haben. Wir haben mehrere Literaturfestivals gegründet und Leute eingeladen wie Inga Christensen, die dann in Hamburg gelesen haben. Ich glaube, eigentlich ging es darum, dass wir selber natürlich in diesen Betrieb hineinwachsen wollten und uns mit Leuten auseinandersetzen wollten, auch menschlich, die wir bewundert haben. Und es ist uns gelungen, mit Hilfe von Ursula Keller zum Beispiel oder anderen, die einfach einen Sinn hatten für junge Literatur in Hamburg.
Hat dann der eigene Erfolg träge gemacht? Oder warum gibt's das nicht mehr? Also bei vielen ist ja der Kipppunkt Corona, aber es hört sich ein bisschen so an, als wäre es bei euch schon viel früher passiert, ne?
Ich glaube nicht, dass wir träge geworden sind. Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben einfach sehr viel zu tun. Die meisten sind ja keine freien Schriftsteller, so wie ich, weil ich halt auch vom Übersetzen leben kann. Sondern die haben Brotberufe oder auch Berufe, von denen sie überzeugt sind, dass sie wichtig sind. So wie Farhad Shoghi zum Beispiel, der nicht nur Lyriker ist, sondern auch niedergelassener Psychiater und Psychotherapeut. Und andere haben andere Berufe. Es ist einfach auch eine Frage der Zeit. Ja. Und wenn man in der Jugend wild war und engagiert und widerständig, dann geht es natürlich auch nicht immer so weiter.
Mhm.
Aber das Literaturhaus zum Beispiel, da ist ja jetzt weht ein neuer Wind.
Ja.
Warum nicht, Mirko, einfach wieder kommen, einfach die Leute wieder vernetzen und wieder leben, dieses Leben, was du dir wünschst, versuchen wieder entstehen zu lassen?
Ich weiß gar nicht, ob ich mir das wirklich zurückwünsche.
Aha.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Ja.
Aber ich schwelge gern in den Erinnerungen.
Ja, wer nicht?
Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde. Ja. Zumindest nicht in unserem Alter. Was ich mir wünschen würde, wäre ein größerer, tieferer Austausch zwischen den literarischen Generationen.
Mhm.
Also es gibt ja zum Beispiel den Übersetzerstammtisch.
Mhm.
Und wenn man da hingeht, dann staunt man über die Bandbreite des Alters.
Mhm.
Da gibt es Leute, die Mitte 20 sind, aber auch die Mitte 70 sind. Und da gibt es interessante Gespräche.
Das glaube ich.
Und das würde ich mir für die Literatur auch wünschen.
Vielleicht hören uns ja Leute zu.
Ich bin mir sicher.
Die das in die Hand nehmen können. Der Ruf ist ja immer schnell dann da bei der Politik, irgendwelche Impulse zu setzen, Rahmenbedingungen, wie auch immer. Siehst du da vielleicht auch Möglichkeiten, sich da mehr drum? Ich glaube, es gibt ja ein regelmäßiges Essen mit dem Kultursenator.
Oder Nein, wir haben einen Kultursenator, der sehr engagiert ist und der sich wirklich kümmert. Zumindest was möglich ist für einen Politiker.
Das würde ich
schon so sagen. Das ist schon ein Mensch, der ein Solitär ist für Literatur und Kultur in unserer Stadt. Aber ich will mal ein viel kleineres Beispiel nennen. Peter Engel zum Beispiel hat eine literarische Lesereihe etabliert gehabt vor ungefähr 20 Jahren im Café Chavis auf der Reeperbahn, das es nicht mehr gibt. Und da trafen sich Leute aller Generationen jeden Monat zu einer Lesung und diskutierten über junge Literatur. Und aus dieser Lesereihe wurde dann, weil das Chavez eben zugemacht hat, die Lesereihe in der Patriotischen Gesellschaft, die von Sven Meyer kuratiert wird und Peter Engel. Und da merkt man dann den Unterschied, was die Örtlichkeit angeht. Weil die Patriotische Gesellschaft ist ja viel gediegener. Da kommt ein ganz anderes Publikum hin. Auch wichtig. Da kommen ältere Leute hin, aber die Jungen bleiben meistens weg.
Aber Debüts und Drinks gibt's doch auch in Eimsbüttel in der Bar, die mir gerade nicht einfällt. Aber es gibt solche Reihen, wo junge...
Mathilde?
Nee, das Altona.
Das Altona.
Ja, komme ich gleich noch drauf. Auf jeden Fall, es gibt ja so Reihen, wo junge AutorInnen diskutieren mit dem Publikum, wo auch dann Barbetrieb läuft und so. Gibt's schon.
Es gibt, es gibt die Hamlet einmal im Jahr, Übel und Gefährlich, wirklich schon sehr etabliert seit weit über 10 Jahren, wo auch junge AutorInnen gleichzeitig lesen auf 3 Bühnen, immer ausverkauft. 800 Leute, glaube ich, gehen da rein. Würde ich auf alle Fälle nicht unerwähnt lassen wollen.
Oder Lou Probstheins Literatur-Quickie-Lesereihe, die jetzt, ich glaube, das 326. Mal stattfindet. Auch die Örtlichkeit verloren hat. Man muss sehen, wie das jetzt sich verändert. Aber das sind es gibt diese Lesereien natürlich, das ist klar.
Jetzt bin ich ja nur relativ weit draußen vom Literaturbetrieb und sitze irgendwie auf den billigen Plätzen ganz oben. Ich habe aber den Eindruck, dass die Verlage hier in Hamburg, und da gibt es ja durchaus große und sehr gediegene Verlage, unfassbar träge sind, was solche Aktivitäten angeht. Müssten die nicht eigentlich da mal Impulse setzen, aus sich heraus? Die haben teilweise auch sehr schöne Verlagsgebäude, wo sie ja hin einladen könnten. Ich habe ein, zwei Mal solche Versuche unternommen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Man kommt mit denen nicht mal ins Gespräch.
Naja, Verlage sind ja nicht Literaturveranstalter.
Ne? Naja, können sie, aber sie haben ja ein Interesse daran, Bücher zu verkaufen. Eigentlich sollte das ja zum Teil des Marketings gehören, die Leute mit Büchern in Berührung zu bringen. John.
Ja, habe ich noch, also weiß ich nicht. Ich finde die Hamburger Verlage insgesamt schon mal ganz schön gut, um das mal so vorweg zu sagen. Ich finde echt, dass es da sehr unterschiedliche gibt, die auch sehr unterschiedliche Richtungen bedienen, von groß bis klein. Sollten die diese sagen? Nee, finde ich eigentlich nicht. Ich finde auch, die sollen ihre Bücher machen, die sollen die Menschen, die Veranstaltungen organisieren, mit Informationen füttern. Das ist eher ihre Aufgabe, finde ich. Ich finde aber nicht, dass sie jetzt irgendwelche, auch in der Stadt, auch, ich meine, Verlag ist ja auch nicht nur, auch wenn er in Hamburg sitzt, haben die natürlich mindestens ein bundesweites, eigentlich im deutschsprachigen Raum zu bedienen. Und das muss auch ihr Blickwinkel sein. Und von daher finde ich nicht, dass sie jetzt dafür, dass man sie dafür zuständig machen sollte, die Hamburger Literaturszene zu organisieren.
Julia, wie ist es denn mit der Gemeinschaft der Kulturjournalistinnen? Gibt es da einen Austausch? Trifft man sich auf Premieren, Lesungen, wie auch immer?
Ach so, doch, da trifft man sich und das ist auch immer schön. Aber jetzt nicht, wir haben jetzt überhaupt nicht einen Stammtisch oder irgend sowas. Also nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Aber es ist schön, man trifft sich und freut sich.
Ja.
Ja.
Kommen wir nochmal auf Hamburg speziell zurück. Gibt es Geschichten, die ihr drei seht, die einfach noch nicht aufgeschrieben wurden? Ich sag mal, im Filmbereich sucht man ja auch immer wieder. Es gibt jetzt, irgendwann gibt's mal was, wird es eine Serie geben über die Hafenstraße. Man hat das Gefühl, jegliche Form von Kriminalität ist im Rahmen der Reeperbahn und St. Pauli, ist alles schon einmal aufgeschrieben worden. Aber gibt's da noch etwas? Ich frage jetzt mal als letztes den Autoren, der will gute Ideen wahrscheinlich am wenigsten preisgeben. John.
Also mir fällt jetzt erstmal was ein, was tatsächlich, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das kann ich ja gerne sagen, ein Buch aus 1933, das viele überhaupt nicht kennen und was, finde ich, so gesehen eine unerzählte Geschichte ist, weil es hier keiner weiß. Ist tatsächlich eines der wichtigsten Bücher, die ich letztes Jahr gelesen habe, von Heinz Liebmann, heißt Das Vaterland, ist der erste deutsche Exilroman, wie gesagt, im Sommer 1933 erschienen und erzählt die Geschichte von einer Schiffscrew, die im Dezember 32 mit einem Fischtrawler aus Hamburg rausläuft und im April 33 wiederkommt und die haben nichts mitbekommen. Man fährt mit ihnen hier die Elbe runter und es kommt das erste Schiff mit Hakenkreuzen entgegen. Auf der Elbe passiert auch schon die erste dramatische Geschichte. Danach verlassen die, kommen die alle an im Hamburger Hafen und man ist mit den Protagonisten, mit dieser Schiffsbesatzung, die sehr unterschiedlich ist, vom Deutschnationalen bis zum Kommunisten, in Hamburg direkt nach der Machtübernahme unterwegs und erlebt Alltag. Und das ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, es ist erschütternd, weil es einfach so kurz nach Machtübernahme ist und man einfach merkt, was da eigentlich los war und wie schnell die Stimmung sich geändert hat. Dieses Buch ist letztes Jahr erschienen, wieder erschienen beim Pendragon Verlag und hat leider immer noch nicht die Öffentlichkeit bekommen, die es haben sollte, bei uns in der Buchhandlung schon. Aber ich appelliere einfach an jeden, dieses Buch zu lesen und das ist für mich tatsächlich auch eine unerzählte Geschichte.
Hm. Julia?
Ich finde sowas total spannend und ich mag auch diese historischen Orte und Ecken und wie soll ich sagen, also so Punkte, an denen man sich orientiert. Aber ich glaube ja, dass Literatur in jeder Begegnung, überall, in jeder Ecke, in jedem normalen Leben stattfindet auch. Deswegen will ich gar nicht, ich wüsste jetzt auch gar keine große unerzählte Geschichte. Ich finde, die kann ja auch in einem Zimmer stattfinden, wo ein Mensch sitzt, der irgendwelche Literatur produzieren kann. Es muss keine große Geschichte sein. Es kann ein Moment sein, es kann ein Tag sein, es kann eine Stunde sein, die erzählt wird. Sowas finde ich auch sehr spannend. Mhm. Und ja, das ist es. Und natürlich, du hast recht, manches ist auch wirklich, glaube ich, in Hamburg schon ganz gut erzählt worden.
Mirko, hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ich würde gerne einen Roman über Wolfgang Borchert schreiben.
Mhm.
Das verlangt natürlich viel Recherche. Hat nicht nur was mit Hamburg zu tun, aber sehr viel. Was kaum einer weiß, Arthur Rimbaud war zweimal in Hamburg, ist nicht recherchiert, nicht aufgeschrieben, ist hier zum Zirkus gegangen und nach Norwegen gegangen, von hier aus. Hat von Hamburg aus versucht, nach Java zu kommen, also es ging um Segelschiffe. Die Vorstellung elektrisiert mich regelrecht, dass dieser junge Dichter, der ja mit 19 schon aufgehört hat zu schreiben, als Anfang 20er hier in Hamburg gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob es ein Buch über Michel Foucault gibt, der in Hamburg ja gelebt hat, lange Jahre und Leiter des Institut Français war. Oder war er sogar Konsul? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er war Leiter des Institut Français. Aber ich glaube, darüber gibt es auch nur wenig Material.
Dann können wir ja noch drei tolle, große
so. Aber die würde ich nicht alle schreiben wollen.
So, schade.
Dazu bin ich inzwischen zu alt.
Guck mir mal in die anderen Winkel der Kultur, John. Wenn man dich nicht in der Buchhandlung oder dem heimatlichen Sofa ein Buch lesen lässt, wo trifft man dich an? Was sind so Orte, die dich berühren und bewegen? Welches Theater, welche Rockbühne?
Ja, Musikkonzerte tatsächlich habe ich irgendwann mal, also mache ich nicht mehr so viel wie früher, was eigentlich schade ist, also gibt keinen echten Grund dafür, außer, ja, weiß ich nicht. Theater, ganz gerne. Also die beiden großen Häuser auf alle Fälle. Ernst-Deutsch-Theater, wo wir ja heute sind, muss ich jetzt auch unbedingt mal was anschauen. Aber das finde ich einfach auch immer noch, ist auch ein sehr schön analoges, eine analoge Kultur und finde ich immer aufregend.
Ja. Julia?
Ich auch. So geht's mir auch. Natürlich die beiden großen Häuser durch tolle Frauen geführt und Kampnagel. Liebe ich auch sehr, ja, weil das ja auch nochmal so
eine tolle Frau geführt.
Auch durch eine ganz tolle Frau geführt und auch da ist nochmal ein bisschen die Öffnung auch zu Musik, Tanz, experimenteller ist es manchmal auch etwas wagemutiger vielleicht und auch ein bisschen schräger, schwieriger zu konsumieren. Das gefällt mir sehr auch. Und natürlich gehe ich auch gerne in Ausstellungen, mag ich auch. Ich bedauere zutiefst, dass ich nicht mehr so viel auf Konzerte gehe. Auch da wahrscheinlich dieses Alter, dieses schreckliche Alter.
Mirko?
Ich war kürzlich mit Freunden zum ersten Mal im neuen Molotow und war sehr angetan, muss ich sagen. Also von der Location her war ich sehr angetan. Wir waren bei Floodlights und das war ein tolles Konzert und es war einfach, die Leute waren auffallend nett und freundlich. Also das Personal, das war wirklich ganz, ganz wundervoll. Ich gehe auch gerne in die Kunsthalle, in die Galerie der Gegenwart. Immer wenn etwas ist, was neu ist, meine Frau und ich, wir sind da regelmäßig und wir gehen natürlich ins Theater. übermorgen sind wir in Berlin im Theater, allerdings, wo meine Oscar Wilde-Übersetzung gespielt wird. Mhm. Am Berliner Ensemble. Ja.
Treibt es euch die anderen beiden für Kultur auch außerhalb nach Hamburg? Also außerhalb von Hamburg?
Ja. Ja. Also Berlin zum Beispiel, finde ich, ist ja, das ist ja unglaublich inspirierend, was da alles. Ja. Also man sollte sich nicht auf einen Ort beschränken.
John? Du bleibst im Karo-Viertel.
Mir tatsächlich weniger, das hat aber auch einfach mit dem zu tun, was ich tagtäglich mache. Ich habe einfach ein Ladengeschäft, das 300 Tage im Jahr geöffnet ist und ich bin wahrscheinlich viel weniger unterwegs als ihr. Das ist einfach.
Na, meine Frau ist Französin, sie ist Übersetzerin. Die andere Richtung, sie übersetzt deutsche Literatur ins Französische und wir, es gibt eine sehr engagierte und vielfältige französische Community in Hamburg. Und das ist ein reger Austausch. Nicht nur in Frankreich, wenn wir in Frankreich sind, sondern auch in Hamburg mit französischen Kulturmenschen.
Das sind natürlich jetzt die ganz großen, ja, Orte. Letztes Jahr haben wir eine Reihe gegründet beim NDR im Fernsehen, die heißt das Dorfding. Und da, das ist eigentlich ein bisschen komischer Titel, aber sehr einprägsam. Und da sind wir aufs Land gefahren und zwar zu so Kulturinitiativen, die auch den Zusammenhalt dort total fördern, weil jeder trägt irgendwas dazu bei.
Das ist eminent wichtig.
Und das sind so viele, so tolle Sachen. Ich habe durch diese Reihe Orte und Menschen kennengelernt und Initiativen, die mich wirklich so beeindruckt haben und die viel mehr bewirken als vielleicht hier nur ein Konzert im Molotow oder so, sondern da bringt es eine ganze Region zusammen und hilft auch für so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und gesehen werden und selber etwas entwickeln und es dann auch zu Ende bringen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
Manchmal, so wie die kulturelle Landpartie zum Beispiel im Wendland.
Absolut, ja. Absolut. Und das eben gibt's im ganzen Norden.
Filme sind ja verfilmte Bücher und niemand hat von euch gesagt, dass er ins Kino geht. Was ist los mit euch?
Das stimmt, das ist aber Alltag im Grunde. Also wir gehen schon 2-3 Mal im Monat ins Kino.
Ah, okay.
Das schon.
Julia, bei dir auch so Alltag, dass du es vergessen hast? Oder?
Nee, tatsächlich. Ich liebe zum Beispiel das Filmfest in Hamburg sehr. Da sind ja dann auch tolle und besondere Filme. Es gibt tatsächlich so Blockbuster-Filme, die gucke ich vielleicht dann zu Hause später, wenn sie auch gestreamt werden. Dafür würde ich jetzt nicht extra ins Kino gehen. Mhm. Einfach aus Zeitgründen auch.
Ja, John?
Ich will jetzt auf alle Fälle demnächst in die neue Meyerhoff-Verfilmung gehen. Das habe ich mir feste vorgenommen. Bin aber auch kein sehr großer Kinogänger. Aber ich muss auch wirklich sagen, wenn man 60 Stunden die Woche arbeitet ungefähr und dann noch Bücher lesen will, dann ist halt irgendwie die Zeit ist begrenzt.
Jetzt haben wir über die unterschiedlichen Kulturbereiche gesprochen. Seht ihr denn Unterschiede zum Literaturbetrieb? Geht's da einem besser oder schlechter? Ich meine, wir haben hier im Rahmen vom Culture Club immer wieder über das Clubsterben gesprochen. John, du hast eingangs gesagt, du verkaufst immer noch so viele Bücher. Guckt ihr auch mal neidisch vielleicht auf die Theaterszene oder das Filmfest, wie auch immer?
Nö, also neidisch bin ich überhaupt nicht.
Ja.
Nein, also ich glaube, also in dem, was wir machen, kann man, wenn man das gut macht und auch mit dem Standort, den wir hier in Hamburg haben, geht's uns gut, kann ich einfach so sagen. Ich glaube, die Filmbranche hat es gerade wesentlich schwerer in Deutschland, in Europa und überhaupt. Also da, glaube ich, sind viel dramatischere Veränderungen als jetzt auf unserer Buchhandelszeit, ich muss es wirklich so nennen, weil es ja nicht nur Literatur ist. Also gibt auch, ne, sage ich gerne immer wieder, Fotobücher, Kochbücher, Architekturbücher und so weiter. Gehört alles dazu. Und ich bin auch nicht neidisch aufs Theater, überhaupt nicht. Also ich finde, es ist ganz toll, was sie machen. Ich bin auch nicht so der Freund von, gibt ja auch Bestrebungen jetzt in der Literatur oder auch im Buchhandel oder im Verlagswesen nach öffentlichen Geldern zu fragen oder zu sagen, es müsste mehr Unterstützung geben. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Also ich finde, wir sollten versuchen, erstmal unsere Hausaufgaben zu machen. Und ich glaube, da kann man noch, wenn man das macht, glaube ich, kann man sehr, sehr gut klarkommen.
Zu den Hausaufgaben von etablierten Kräften wie euch, ihr habt ja immer wieder betont, wie alt ihr schon seid, ist ja auch immer wieder ein Blick auf den Nachwuchs zu werfen und den Nachwuchs zu fördern, Mirko. Wen möchtest du uns denn ans Herz legen von den jungen Literaturkräften hier in Hamburg zum Abschluss? Ich weiß, es ist immer total schwierig, weil man den anderen gleichzeitig wehtut. Aber es wäre ja trotzdem besser, ein, zwei Namen zu nennen, damit die sich wohlfühlen.
Es gibt einen jungen Mann, der seit Jahren Gedichte schreibt und inzwischen zwei Literaturmagazine gegründet hat, den Frontliteraten und Nox. Das ist Dominik Ritter, ein junger Lyriker und Herausgeber. Der fällt mir als allererstes sofort ein. Der ist inzwischen ausgebildeter Psychologe und schreibt aber immer noch Gedichte. Mhm. Und gibt sein Literaturmagazin immer noch heraus.
Julia?
Nefeli, über die wir heute schon gesprochen haben, deren Debüt ja gerade erschienen ist. Nefeli Kavouras würde ich unbedingt den Menschen ans Herz legen. Und Jasmin Schreiber hat gerade ein tolles Buch geschrieben, ist aber nicht ihr Debüt, aber man kann sie noch als junge Schriftstellerin bezeichnen. Da geht es um einen Femizid, um häusliche Gewalt, also auch ein wirklich schwieriges Thema. Ja, und wenn wir schon über Nachwuchs sprechen, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass mehr junge Menschen in die etablierten Kulturveranstaltungen kommen, also dass da auch mehr drum gekämpft wird, um Leute, die vielleicht
da auch Probleme, ja.
Das finde ich ist wirklich auch ein großes Problem. Also
der Nachwuchs,
dass
genau.
Der Nachwuchs kommen muss, das ist ja die Gesellschaft der Zukunft und dass wir die nicht aus den Augen verlieren.
Und das sind auch die Leser der Zukunft,
genau.
Die Leser und Leserinnen der Zukunft.
Und wenn die Kinder nicht schon Leseförderung bekommen, dann haben wir die eh schon verloren. Also da unbedingt dranbleiben.
Ja, aus berufenem Munde, John, wen hast du, nennst jetzt mindestens drei Namen oder Bücher, die jetzt
ja,
in den nächsten Wochen
ja, das hat ja schon genau
Monaten.
Die beiden genannt,
ach so.
Die ich auch nennen würde. Also
ja, aber du hast ja
auf
noch
jeden
27
Fall.
Im Blick.
Aber es ist tatsächlich so, dass ich auch mit meiner Frau Daniela, mit der ich die Buchhandlung zusammen mache, dass wir wirklich in den letzten Jahren öfters gesagt haben, es fehlen uns so ein bisschen in Hamburg tatsächlich gerade die AutorInnen Alter 20 bis 30 Jahre. Und da ist also wenig, was auch veröffentlicht wird. Ich stecke da nicht genug drin, woran das liegt, weil ich bin mir sicher, dass es hier Menschen gibt in dieser Altersklasse, die schreiben und vielleicht auch richtig gute Sachen schreiben. Also ich glaube nicht, dass es da nichts gibt. Ich weiß nur nicht, wo es ist. Und Nefeli ist jetzt tatsächlich endlich mal wieder eine, die heraussticht, auf jeden Fall. Also die würde ich sofort nennen.
Fehlt den jungen Leuten der Umgang mit Literatur? Also wie siehst du das bei euren Lesungen? Sind da auch mal 20-Jährige, die sich das antun oder anhören?
Also ich war mal auf einer Veranstaltung mit ganz vielen BuchhändlerInnen und VerlegerInnen, wo das auch Thema war. Und die damalige Verlegerin von Hoffmann und Campe, der Name jetzt leider entfallen ist, hat was ganz Kluges gesagt, weil das war auch so die Stimmung, ja, wir verlieren ja die Jungen und so. Und dann gab es auch Statistiken und sie hat gesagt, ey Leute, überlegt mal, wie das bei euch war. Ihr habt bestimmt als Kinder gelesen, ihr habt als Jugendliche gelesen und dann wart ihr 20 bis 27 vielleicht. Was habt ihr denn da gemacht? Macht man halt andere Sachen. Ne? Also es sind andere Sachen im Fokus. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die in diesem Alter einfach nicht so viel lesen, dementsprechend vielleicht auch nicht auf den entsprechenden Veranstaltungen sind, aber später wieder.
Also, ja, oder sie fühlen sich von den Veranstaltungen nicht angesprochen. Bei euch glaube ich schon eher, also bei euch sicherlich. Aber zum Beispiel das Literaturhaus, da ist das Durchschnittsalter sehr gehoben. Und da finde ich es schade. Also da müssen die kommen.
Umso wichtiger ist ja der Hamburger Ziegel, das Jahrbuch für Literatur in Hamburg, was von Jürgen Abel und Antje Fleming herausgegeben wird. Und da gibt es ja die Hamburger Literaturpreise werden verliehen immer im November, Anfang Dezember. Und diese Veranstaltungen mit manchmal 400 Leuten, da kommen dann aber auch wirklich sehr, sehr junge Menschen.
Ja,
ne?
Also es gibt sie. Sie müssen sich nur gesehen fühlen, glaube ich. Und das zumindest am Literaturhaus wird sich da jetzt doll drum gekümmert.
Das denke ich auch.
Das denke ich auch.
Dann denken wir alle das Gleiche und wissen auch, dass unsere Zeit abgelaufen ist. Eine Stunde Culture Club. Es war die 40. Ausgabe. Ich darf mich recht herzlich bedanken bei HVV Switch, die das Ganze unterstützen, beim Ernst-Deutsch-Theater, die uns hier die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben und natürlich bei euch dreien, liebe Julia, lieber Mirko, lieber John. Herzlichen Dank. Das war's für uns heute. Demnächst gibt's wieder weiter mit weiteren Kulturabteilungen. Das war ein Blick auf die Hamburger Literatur. Herzlichen Dank und Ahoi.
Ahoi.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.